Grausame Verfolgung und Wege zurück ins Leben. Das Kloster in der Zeit vor und nach 1945.
Wie Sie jetzt gleich hören werden, kommen Anna und Leon wieder in die Gegenwart zurück. Und hier erfahren Sie etwas über die dunkelsten Zeiten im Kloster, aber auch darüber, wie es wieder zu einem Ort der Fürsorge wurde.
Hey Leon, ich glaube, ich sehe nicht recht. Das ist doch unsere Gruppe. Wo kommen denn die jetzt her?
Sieht so aus, als ob wir tatsächlich wieder in der Gegenwart sind. Ich verstehe es irgendwie nicht. Aber wir sind immerhin wieder zurück in unserer Zeit.
Aber in dem Raum standen wir doch vorher noch nicht. Keine Propstbilder, keine Propststäbe und auch keine Priestergewänder.
Stimmt. Aber dafür einen Fernseher und ganz viele Kinderbilder.
Da steht die Museumsführerin, schau mal. Und neben ihr?
Die andere Frau kenne ich auch nicht, aber warte einfach mal. Ich glaube, die legen gerade los.
So, jetzt sind wir auch schon im letzten Raum angekommen. Hier geht es zuerst einmal um ein sehr dunkles Kapitel in der Indersdorfer Geschichte, nämlich um die schlimmen Geschehnisse während der Nazi-Zeit. Im Rest des Raumes geht es dann um die Zeit nach 1945, die Gott sei Dank eine Zeit der Hoffnung im Kloster wurde. Dazu darf ich euch Frau Antlauer vorstellen. Grüß Gott, Frau Antlauer.
Hallo.
Schön, dass Sie sich für unsere Gruppe Zeit genommen haben. Sie haben ja den Raum mit eingerichtet und sich vor allem mit der Geschichte nach 1945 im Kloster beschäftigt. Also, liebe Gruppe, wir haben hier also eine echte Expertin auf diesem Gebiet. Frau Antlauer, wenn wir chronologisch anfangen wollen, müssen wir uns wahrscheinlich zuerst mit den zwei kleinen Bildern an der Tür beschäftigen. Es geht hier um die Geschichte der Kinderbaracke, die direkt an der Klostermauer errichtet worden war. Können Sie uns darüber etwas erzählen?
Ja, während des Krieges mussten in Deutschland Millionen von ausländischen Menschen, beispielsweise aus Polen und der Sowjetunion oder dem Baltikum, Zwangsarbeit leisten. So auch im Landkreis Dachau, wo auf vielen Bauernhöfen sogenannte Ostarbeiterinnen oder Fremdarbeiter arbeiteten. Im letzten Kriegsjahr, wenn eine solche Zwangsarbeiterin ein Kind bekam, so durfte sie es nicht bei sich behalten, sondern musste es in der berüchtigten Kinderbaracke abgeben, die hier an der Klostermauer stand. Wir haben kein wirkliches Bild von der Kinderbaracke. Was wir haben, ist hier ein Foto von einem Kind mit einem aufgeblähten Bauch, ein völlig unterernährtes Kind. So ungefähr können die Kinder ausgesehen haben, die da nach Kriegsende von der Kinderbaracke ins Kloster kamen. Also solche hier verstorbenen Kleinkinder sind zumeist auf dem Friedhof an der Maroldstraße oben auf dem Bezirksfriedhof beerdigt.
Frau Antlauer, Sie haben sich ja vorwiegend mit der Geschichte nach 1945 beschäftigt, nämlich mit der Geschichte von Kindern und Jugendlichen, die ohne Eltern waren und hier im Kloster betreut wurden. Ihr seht einige von ihnen hier auf der großen Schautafel gegenüber vom Fenster.
Also die amerikanischen Truppen haben ja hier diesen Teil Deutschlands befreit. Die amerikanischen Soldaten stellten zu ihrer Überraschung fest, dass überall Kinder und Jugendliche unterwegs waren, als sie die Konzentrationslager befreiten und die Zwangsarbeitslager. Da waren überall erstaunlich junge Menschen, die auf der Suche waren nach ihren Eltern und nach was zu essen, nach einer Bleibe überhaupt, wie es irgendwie in ihrem Leben weitergehen könnte. Und ja, hier im Kloster Indersdorf wurde das erste internationale Kinderzentrum in der US-Zone errichtet, hier in Süddeutschland. Die Kinder wurden hier von einer UN-Organisation, UNRWA, United Nations Relief and Rehabilitation Administration, versorgt und auch von den barmherzigen Schwestern. Ja, schaut mal die Bilder hier an der langen Wand an. Hier, man sieht zum Beispiel, wie Greta Fischer, eine der UN-Betreuerinnen, im Koffer von ankommenden Kindern nach Gegenständen sucht, die darauf hinweisen, auf Verwandte, die möglicherweise überlebt haben. Wir sehen, wie ein polnisches Kind passende Kleidung bekommt. In den Konzentrationslagern oder als Zwangsarbeiter, Kinder, die hatten ja oft nur Lumpen an oder irgendwelche gestreiften Uniformen. Das war so wesentlich, sich wieder als Mädchen, als Junge zu fühlen. Also das wird hier auf dem einen Bild gezeigt, da wird die Sophia Karpuk eingekleidet. Man bekam endlich genug zu essen. Nach Jahren des Hungers war Brot zum Beispiel eine ganz, ganz große Kostbarkeit. Man nahm das Essen in familienähnlichen Gruppen zu sich, mit einem Erwachsenen am Tisch, der die Schüssel herumreichte, wie in einer Familie, und dem einfach Vorbildfunktion für die Tischmanieren zukam. Die haben zum Teil ja das Essen gegriffen und sofort in die Taschen gesteckt. Ja.
Dann waren die UNRWA-Mitarbeiter sozusagen Familien- oder ein Elternersatz, oder?
Auf jeden Fall haben sie das probiert und natürlich konnten die Eltern nicht ersetzt werden, aber man konnte sich daran orientieren, was für ein Leben würden die Kinder führen, wenn ihre Eltern noch am Leben waren. Was man auch an dem Bild sieht, diese Jugendlichen wollten zuallererst natürlich ihre Eltern wiederfinden und wissen, was mit denen passiert war.
Ja, wo waren denn die Eltern und haben auch noch Kinder ihre Eltern wiedergefunden?
Also etwa ein Drittel der Kinder hier waren jüdische Kinder, die meist in den Konzentrationslagern, oft an der Rampe von Auschwitz, zum allerletzten Mal ihre Eltern gesehen haben. In den allerwenigsten Fällen ist überhaupt jemand wiedergefunden worden. Meist waren diese jüdischen Kinder wirklich völlig allein auf der Welt. Etwa ein Drittel waren nicht-jüdische Jugendliche, also ehemalige Zwangsarbeiter oder auch Kinder von Zwangsarbeiterinnen, die irgendwo auf Bauernhöfen in Bayern gelebt und gearbeitet hatten. Ja, manchmal lebten ihre Eltern noch in Polen. Aber auch unter den nicht-jüdischen Jugendlichen gab es viele, die auch ganz allein auf der Welt waren.
Und das dritte Drittel? Die übrigen?
Die übrigen waren Babys, Kleinkinder von Zwangsarbeiterinnen. Zum Beispiel 6 Überlebende der Kinderbaracke in Nassdorf, die dann hier im Kloster ihre erste Unterkunft gefunden haben. Ja, bei diesen Babys von Zwangsarbeiterinnen, da war manchmal gar nichts bekannt. Also manchmal noch nicht mal der Name oder das Geburtsdatum.
Wie viele Kinder waren es insgesamt?
Also im ersten Jahr haben wir hier 613 Kinder und Jugendliche, die hier registriert wurden. Es können natürlich, es war oft ein Kommen und Gehen und es können auch wesentlich mehr gewesen sein. Die Kinder wollten vor allen Dingen über ihre verstörenden Erfahrungen sprechen. Die wollten irgendwie zurande kommen mit dem, was sie gerade durchgemacht hatten. Und die zwangen geradezu die Betreuer dazu, sich mit ihnen hinzusetzen und einfach zuzuhören. Einfach geduldig zuzuhören und zu glauben, was sie da gerade hörten. Und Lene Walekirow ist nämlich ausgerechnet ein Mädchen, sie war schon so 10, 11 im Bild Nummer 7, ein Mädchen, was vorher in der Kinderbaracke in Nassdorf gewesen war. Und wir versuchen, sie jetzt schon seit Jahren wiederzufinden, weil sie wäre eine, die uns wirklich von den Zuständen in der Kinderbaracke erzählen könnte, wenn wir sie heute noch wiederfinden könnten.
Wirklich schockierend, was die armen Kinder hier durchmachen mussten. Also ab dem Sommer 1946 wurden dann ja vorwiegend nur jüdische Kinder hier betreut.
Ja genau, ab Sommer 1946 war hier das jüdische Kinderzentrum Kloster Innersdorf bis September 1948. Auf dem Bild Nummer 11 sieht man beispielsweise, die haben damals in Gruppen zusammengelebt. Die kamen in ganz großen Gruppen, diese jüdischen Überlebenden aus Ungarn oder aus Polen, und haben in Kibbuzim gelebt. Also sie haben sich hier in der Klosterlandwirtschaft auf ihr zukünftiges Leben in Kibbuzim in Israel vorbereitet. Wir sehen hier zum Beispiel, wie sie die Hora tanzen vor der Klosterbrauerei. Auf Bild 16 oder auf Bild 14 sehen sie 4 Jungen vor dem Schild vom jüdischen Kinderzentrum Kloster Innersdorf.
Und was sieht man auf Bild 12? Wo fahren die da hin?
Die fuhren hier ab auf irgendwelchen amerikanischen Lastwagen unter großen Planen. Auf oft undichten Schiffen haben sie versucht, ihres Israel zu erreichen. Das war ja damals illegal, nach Israel zu gehen. Die Briten wollten die massenhafte Einwanderung nach ihres Israel verhindern. Hier im Kloster gab es eine illegale Funkstation, wo sie in direkter Verbindung mit der Bricha und dem Untergrund in Palästina waren.
Ich habe im Geschichtsunterricht mal was von dem berühmten Schiff Exodus gehört. Waren da dann auch Innersdorfer Kinder dabei?
Ja, ganz, ganz viele waren auf dem Schiff Exodus. Dieses Schiff Exodus ist ja von den Briten angegriffen worden. Und einer der Inhaltsdorfer ist sogar dabei getötet worden bei diesem Angriff. Die sind ja dann auf ein anderes Schiff geladen worden und zurück nach Deutschland geschleppt worden. Damals ging ein Aufschrei um die Welt. Jüdische Menschen sind wieder hinter Stacheldraht in Deutschland. Ja, wahrscheinlich ist das der wesentlichen Gründe oder der Anlässe, warum letztlich es geschafft wurde, den Staat Israel zu gründen.
Danke.
Und was ist dann aus den Kindern geworden?
Hier in Innersdorf hat sich zum Beispiel bei den polnischen Überlebenden eine große Gruppe gegründet, die hieß Eitan. Eitan heißt stark. Und 38 von ihnen haben 1949 in Israel den Kibbutz Netiv HaLamitei gegründet bei Jerusalem, wo heute immer noch eine ganze Reihe von ihnen zusammenleben und ihre Kinder und ihre Enkel. Also dieser Kibbutz Netiv HaLamitei wurde praktisch hier in Innersdorf gegründet.
So, Frau Antlauer, Sie als Expertin, können Sie vielleicht der Klasse noch erklären, wie das ausschaut mit den Kontakten noch mit den ehemaligen jüdischen Kindern?
Also hier in Innersdorf haben wir eine einmalige Chance, weil Innersdorf das einzige Kinderzentrum war, in dem solche Schilderbilder gemacht wurden, wie hier an der Wand. Dieses gab es nirgendwo sonst. Und diese Schilderbilder helfen uns, die Überlebenden von damals heute wiederzufinden. Auf diese Weise haben wir schon über 100 der Überlebenden gefunden, die damals hier waren, und an die 80 auch in den letzten 10 Jahren einladen können, hier nach Innersdorf zu kommen und über ihre Erfahrungen im Holocaust, aber auch über ihre Zeit vorher und nachher zu sprechen.
Teile der Berichte kann man ja dann hier auch auf dem Fernseher anschauen.
Also hier sieht man zum Beispiel ein Interview mit Greta Fischer. Das ist auch was Einzigartiges, dass wir noch ein Interview haben mit einer der Betreuerinnen, wie sie hier die Kinder und Jugendlichen erlebt hat. Oder wir haben einen Film, The Rage to Live, den wir für unsere Ausstellung bei der UNO in New York gemacht haben.
Wann hat man dann angefangen, Kontakt mit denen zu knüpfen?
2007. Ich hatte am Anfang nur Listen mit Namen, gar nichts sonst. Und ich habe einfach in amerikanischen Telefonbüchern geschaut und am Anfang 100 Postkarten geschickt nach Amerika mit Namen, die in etwa so heißen könnten wie auf der Liste. Und ein einziger hat mir geantwortet mit Yes, I am Irwin Farkas and I was in Indersdorf. Und so fing alles an.
Und warum genau haben Sie das jetzt gemacht?
Also ich finde, diese Menschen haben die Extremsituation des vorigen Jahrhunderts erlebt. Sie haben das Schrecklichste erlebt, was das vorige Jahrhundert in Anführungsstrichen zu bieten hatte. Sie haben uns Wichtiges zu erzählen über ihre Erfahrungen im Holocaust, aber auch, was ihnen hinterher geholfen hat, trotz ihrer traumatisierenden Erfahrungen irgendwie mit ihrem Leben weiterzumachen.
Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
So, und wir sind jetzt am Ende unserer Führung angelangt. Gibt es von eurer Seite jetzt noch Fragen?
Was mir noch nicht ganz so klar ist, warum gibt es eigentlich heute im ehemaligen Kloster eine Realschule?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Über die Geschichte nach 1948 erzählt unser Museum leider nichts mehr. Aber kurz zusammengefasst, 1949 kauften die barmherzigen Schwestern, die ja schon vorher hier gewirkt hatten, das Kloster und gründeten einen Kindergarten. Und ein paar Jahre später, also 1952, auch eine kleine Mädchenrealschule. Die wurde dann nach einiger Zeit an die Erzdiözese München-Freising übertragen und nach erweitert, bis sie zur heutigen Vinzenz-von-Paul-Realschule geworden ist, die in den ehemaligen Konventsgebäuden untergebracht ist und die inzwischen auch von Buben besucht werden darf.
Und gibt's noch Schwestern hier?
Nein, Schwestern gibt's wirklich schon lange nicht mehr. Die letzten Schwestern haben die Schule 1995 verlassen. So, nun aber herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und kommt gut nach Hause.
Boah, Anna, ich kann es immer noch nicht glauben. 900 Jahre Klostergeschichte in nur einer Stunde an einem Tag. Einfach unglaublich, finde ich.
Ja, echt unfassbar. Normalerweise gibt sowas ja nur in Audio, gell?